Es ist Montag, der 22.3.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen guten Morgen und Happy Norus. Und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und er kann mir das mit Sicherheit sagen. Er ist politischer Autor beim Spiegel. Er ist Kolumnist. Er ist Talker in einer Sendung namens Spitzengespräch. Und der Mann, der den letzten SPD-Kanzlerkandidaten versenkt hat. Mal gucken, wer heute noch folgen wird. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen.
Einen schönen guten Morgen, Micky.
Markus, ich kenne dich als lustfreundlichen Menschen. Ich gehe fest davon aus, ich erwische dich gerade, wie du den 60. Geburtstag von Lothar Matthäus nachgefeiert hast auf Mallorca. Ist das richtig?
Mallorca leider nicht. Also ich wäre natürlich wahnsinnig gerne da und würde wie Alfred Draxler irgendwie lustige Fotos von mir, dem Ex-Sportchef mit Schokoeis vor dem Gesicht schicken. Aber da bin ich nicht. Lothar Matthäus, muss ich sagen, hat mich schon in allerfrühester Kindheit bewegt und ich bin ihm heute irgendwie noch gewogen, obwohl das damals natürlich ein Horrorerlebnis war.
Ja, du bist Gladbach-Fan, ne?
Das darf man nicht vergessen. Ich bin Gladbach-Fan und eins der ersten Spiele, die ich in voller Länge mit auch vollem Bewusstsein sehen konnte, war das DFB-Pokalfinale 1984 Mönchengladbach gegen Bayern München im Frankfurter Waldstadion, wo es nach 120 Minuten zum Elfmeterschießen kam. Und Lothar Matthäus, der schon angekündigt hatte, nach dieser Saison zum FC Bayern zu wechseln, verschießt den entscheidenden Elfmeter. Und damals war er für uns der Judas, obwohl er wirklich geweint hat selber. Es war, glaube ich, alles sehr, sehr ungerecht, aber so sind wir Fans. Und ich bin irgendwie ganz froh, nachdem er so deutschlandweit eine Lachnummer war, dass er sich über den Job des Fernsehexperten jetzt wieder so eine gewisse Würde und auch Anerkennung erarbeitet hat. Ich finde ihn gut in dem, was er heute macht.
Geht mir ganz ähnlich. Ich habe das schon am Freitag mit Tommy Schmidt besprochen. Wir haben ihn sogar schon in die Nähe des Bundestrainers gerückt, aus eben diesen Gründen. Ich weiß nicht, ob du so weit mitgehen würdest, aber
der Bundestrainer ist ein so egaler Job, das kann von mir sehr gerne auch Lothar Matthäus machen.
Ja, da wollen wir mal gucken, wer hier sonst noch so seinen vielleicht nicht ganz so einfachen Job nicht richtig gemacht hat oder machen wird.
Die Schlagzeile des Tages.
Entwurf des Kanzleramts für MPK. Lockdown wird verlängert. Notbremse kommt, das meldet NTV. Die bestehenden Corona-Maßnahmen sollen bis Mitte April verlängert werden. Das sieht ein Entwurf des Kanzleramts für die Bund-Länder-Konferenz an diesem Montag vor. Weitere Lockerungen sind allenfalls als Modellprojekte möglich. Ob Auslandsreisen in Nicht-Risikogebiete wie Mallorca erschwert werden, ist umstritten. Ja, bis zum 18. April soll es weitergehen. Heute trifft sich Angela Merkel wieder mit dem Ministerpräsidenten. Natürlich als Videokonferenz, nicht wie zuletzt telefonisch, das hat ja wohl gar nicht funktioniert, wie man gehört hat. Und jetzt ist das böse Wort Ausgangssperre im Raum. Ich sag mal so, das, was in Deutschland zuletzt besonders ausgegangen ist, das war der Impfstoff, aber in diesem Falle soll es dann wohl die Leute sein. Was haben wir denn von dem heutigen Tag zu erwarten?
Ja, das Kanzleramt kämpft auf jeden Fall für konsequente Maßnahmen, die über das hinausgehen, was wir die letzten 2-3 Wochen hatten. Dazu gehört auch dort, wo ich glaube, die Inzidenz höher als 200 ist, was in vielen Landkreisen schon ziemlich nah ist.
Und ach, jetzt sind wir schon bei der 200, ja? Wir waren ja, noch die 35 als
Du hast gerade die Ausgangssperre erwähnt und die soll dann ab einer Inzidenz von 200 quasi als Notfallmaßnahme greifen. Schulen über der 100 sollen nur noch geöffnet bleiben, wenn man tatsächlich zweimal die Woche alle Schüler testen kann. Mhm. Ansonsten sollen auch die geschlossen werden. Ab 200 sowieso alle Schulen und Kitas. Und ich meine, was soll ich sagen? All das ist vermutlich genau richtig. Es ist allerdings nur deshalb notwendig, weil fast alles, was wesentlich sein könnte, zur Eindämmung der Pandemie einfach politischerseits versemmelt wurde. Also,
aber schon lange jetzt auch, ne? Also es geht ja schon wirklich, im Grunde genommen, wenn man es jetzt mal bilanziert, eiern wir doch seit Oktober 2020 herum. Seitdem haben wir doch wirklich konsequentes, ich nenne es jetzt mal liebevoll, Kompromissmanagement. Mhm. Also erst war dieser Wellenbrecher-Shutdown, der Lockdown-Light, jetzt zuletzt diese Blitzöffnung mit der, ich zitiere, die atmende Öffnungsmatrix von Markus Söder. Ja. Eigentlich auch eine Unverschämtheit von uns Bürgern, dass wir ihm diese tolle Öffnungsmatrix kaputt gemacht haben. Dieser Stufenplan. Nichts davon.
Also, ja, das ja. Schlimme ist wirklich und das zutiefst Frustrierende, es wäre anders möglich gewesen und jetzt stehen uns, glaube ich, wirklich in Deutschland als Gesellschaft die härtesten Wochen überhaupt in dieser Pandemie.
Jetzt klingst du ja schon wie die Kanzlerin.
Bevor, weil die Frustration auf dem absoluten Top-Level ist, das Wachstum wieder exponentiell ist und wir jetzt alles wissen, was verschlafen wurde, was nicht gemacht wurde, was uns diese härtesten Wochen seit Beginn der Pandemie hätten ersparen können. Jetzt bitte nur noch einmal im Schnelldurchlauf, weil es irgendwie, die Leute werden müde, auch die ganzen Verfehlungen zu hören. Ja,
ja, das stimmt.
Es wurde nie erforscht, wo Ansteckungen tatsächlich stattfinden. Hätte man, wenn man es gewollt hätte, in Auftrag geben können, staatlicherseits. Die Gesundheitsämter arbeiten immer noch wie im Mittelalter. Die Corona-Warn-App soll jetzt so optimiert werden, dass sie eventuell doch noch einen Beitrag leisten kann. Also der bitte. Impfstoff ist nicht da. Die Teststrategie, das regt mich jetzt natürlich auch total auf, weil diese Selbsttests, diese ganz einfachen, ich habe jetzt testweise ein paar zu Hause,
ja, ich auch.
Die gehen wirklich nur 2 Zentimeter in die Nase rein, kann jedes kleine Kind machen. Die gibt es seit Oktober. Man hätte sich darum kümmern können. Jetzt wurde quasi vor 3 Wochen eine Lockerung vereinbart. Eigentlich in dem Denken, okay, wir können das mit Selbsttestungen massenweise in Betrieben und Schulen absichern. Aber sie waren leider doch nicht dort, wo man sie brauchte. Also es ist so viel schiefgelaufen.
Wahnsinn.
Und deshalb,
ne?
Ja. Also,
ja, das wird natürlich auch interessant, das jetzt der Bevölkerung alles zu verkaufen. Du hast einerseits keine Konzepte, aber neue Beschränkungsideen. Da kannst du ja mal mit nach draußen gehen und das den Leuten dann entsprechend so sagen. Das wird nicht lustig. Und dann hast du jetzt natürlich noch dieses interessante Thema Mallorca und Ostern. Also Olaf Scholz hat ja gesagt, also wer jetzt über Ostern nach Mallorca fliegt, der gefährdet unser aller Sommerurlaub. Die Realität sieht ja so aus, dass die meisten sagen, um Gottes Willen, vielleicht dürfen wir alle im Sommer gar nicht in Urlaub, na dann nehme ich doch jetzt mal wenigstens über Ostern Mallorca mit. Mhm. So, auch auf die Gefahr hin, dass ich Frührentner Bohlen dort in Badehose sehe.
Ich gestehe, den Impuls hatte ich im Kopf kurzzeitig auch. Mhm. Und mich stört auch diese Blockwart-Mentalität irgendwie so, ach, da traut sich einer nach Mallorca, hier der Nachbar und so.
Ja,
das ist ja unverantwortlich und furchtbar. Andererseits, wenn man jetzt dann leider wieder von der Wissenschaft überrumpelt wird, zu Recht, und da muss man ja auch wirklich zuhören, dass zum Beispiel auf Mallorca die Inzidenz ist dort sehr gering. Aber
knapp 20 oder so, ne?
Aber genau. Niedriger ist sie nur im rheinland-pfälzischen Landkreis Cochem-Zell. Dort gibt es 8,1 Inzidenz. Also das wäre quasi das alternative Urlaubsziel, zumindest für Rheinland-Pfälzer. Da kann man sicher Urlaub machen. Aber auf Mallorca soll es ja schon die wirklich bedrohlichen Mutanten geben, die aus Brasilien und Südafrika, vor allem Brasilien, die wirklich offenbar viel schlimmer sind als die englische. Die verbreitet sich zwar schneller, aber unsere Impfstoffe sind gegen auch die englische Variante noch wirksam, gegen die brasilianische wohl nicht. Und ich meine, wenn man sowas dann hört, dann vergisst man alle Sehnsüchte auch schnell wieder.
Die unbequeme Meinung.
CSU verschärft Transparenzregeln wegen Maskenaffäre, das meldet der Bayerische Rundfunk. Nach den Affären um die CSU-Politiker Sauter, Nüßlein und Zech wollen Parteichef Söder und Generalsekretär Blume mit einem 10-Punkte-Plan für mehr Transparenz in der CSU sorgen. Alle Abgeordneten sollen ihre Nebengeschäfte künftig offenlegen. Also Söder zieht die Zügel jetzt auch wieder an. Gibt es für die Korruption jetzt auch ein Ende der Lockerung? Und wie muss sich das eigentlich für die CSUler anfühlen? Keine Korruption mehr. Ist das noch die Partei von Strauß und Streibel? Du siehst mich absolut entsetzt.
Nein, also da geht wirklich ein großer Teil irgendwie der stolzen Historie verloren, wenn das jetzt wirklich umgesetzt wird.
Ja.
Und ja, ich weiß auch gar nicht, ob das dann für viele potenzielle Abgeordnete künftig noch so attraktiv ist, für die CSU in irgendwelche Parlamente einzuziehen. Also man muss schon sagen, ich weiß nicht, Markus Söder hat, glaube ich, mit diesen ganzen Amigo-Sträußchen irgendwie immer relativ wenig am Hut gehabt. Aber die CSU
hat er weggeschaut? Also wenig am Hut gehabt im Sinne von, er hat weggeschaut oder im Sinne von, er hat da nicht mitgemacht? Oder wie muss ich das jetzt deuten?
Also als die richtigen Amigos zu Strauß-Zeiten und Streibels-Zeiten aktiv waren, da war selbst Markus Söder, auch wenn er uns jetzt immer so weise und altklug daherkommt, da war er zumindest noch nicht in den entscheidenden Rollen und Funktionen. Also, und klar, ich meine, er war so kurz vor der Kanzlerkandidatur und jetzt kommen da so quasi die Geister der Vergangenheit wie Herr Sauter oder auch Jungkarrieristen wie Herr Zech, die irgendwie keine Vorstellung von Moral haben und beschädigen damit irgendwie das Bild der aktuellen CSU, bauen damit natürlich auf das tradierte Bild der CSU, wo alles ging. Und das ist schon bitter für ihn. Also sollte er gedacht haben, dass er doch noch als Unionskanzlerkandidat ins Rennen kommt, da haben ihm diese Herrschaften, glaube ich, einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ja, das ist natürlich wirklich wenig vergnüglich für ihn. Trotzdem sind seine Umfragewerte ja immer noch besser als die von Laschet, wobei man fairerweise sagen muss, ich glaube, selbst der Hund von Norbert Röttgen hat derzeit bessere Umfragewerte als Armin Laschet. Und
ja, der wird ja im Deutschlandtrend nie mit abgefragt, skandalöserweise.
Das ist richtig. Ihr habt ja selber im Spiegel einen schönen Text geschrieben, K-Frage in der Union. Niemand ruft nach Söder, aber es ruft auch niemand nach Laschet. Und das ist ja auch so ein bisschen die Quintessenz. Also, dass man sich schon die Frage stellt, für beide läuft es nicht gut. Beide haben in der Partei ja auch ein ähnliches Problem. Gibt es denn im Zweifel möglicherweise einen Dritten, der jetzt, also früher wäre es Jens Spahn gewesen, vor ein paar Monaten hätte man gesagt, jetzt okay. Klar, Jens Spahn muss es machen. Ich denke, das Thema ist vom Tisch, lang und breit und gründlich, aber wer könnte denn da, also gibt es da die Möglichkeit, dass es vielleicht einen Plan D gibt und keiner von den beiden am Ende Kanzlerkandidat wird oder ist das völlig unrealistisch?
Es ist, glaube ich, komplett unrealistisch, weil Armin Laschet einfach fest gewillt ist, nachdem er CDU-Vorsitzender wurde, jetzt auch Kanzlerkandidat zu werden. Ob er Kanzler wird, ist die andere Frage. Ja. Und ihm das wegzunehmen, diese Option, da bräuchte es quasi ein gewisses Modell, dass sehr, sehr viele bedeutende Leute aus der CDU sagen, Armin, bei aller Liebe, schau auf deine Umfragen. Wir glauben nicht daran, dass du uns ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis im Herbst bescherst. Und deshalb lass uns lieber den Umfragenkönig Markus Söder nehmen. Das wäre das Szenario, wie Söder ins Spiel gekommen wäre und wo er vermutlich auch darauf gehofft hat. Bisher gibt es diese Stimmen nicht. Und die CSU-Korruptionsaffäre, also die Abgeordneten, die sich da jetzt unrühmliche Schlagzeilen anhandeln, die wird wahrscheinlich dazu führen, dass auch die Leute, die in Versuchung gewesen wären, aus der CDU zu sagen, Armin, der Markus muss es machen, ja, dass die sich jetzt nicht trauen. Und insofern braucht es gar keinen Plan C, weil Plan A aus Laschets Sicht immer noch steht.
Dann wird ja wahrscheinlich Laschet relativ glücklich gewesen sein, als plötzlich der Name Sauter als Eilmeldung auftauchte. Der hat ihm ja im Grunde genommen auch so ein bisschen den Hintern gerettet.
Also so zynisch das klingt, aber wenn man so die Mechanismen, wie sowas funktioniert und wie Stimmungen zu faktischer Politik werden können, wenn man das quasi sich vor Augen führt, dann war das genauso. Hättest du denn Plan C?
Jeder, der mich kennt, weiß, ich habe noch nicht mal einen Plan A für gar nichts. Ich hatte irgendwie so spontan gedacht, vielleicht kommen sie mal mit was ganz anderem um die Ecke. Plötzlich steht da Tobias Hans auf der Matte. Weißt du, sowas halt irgendwie.
Ja, man sagt, komm, sehr sympathischer Mann.
Ja, irgendwie so ein jung, dynamischer. Du weißt auch, das Saarland ist irgendwie auch so ein blinder Fleck. Mhm. Ich meine, Annegret Kramp-Karrenbauer hat es ja in gewisser Hinsicht ja auch vorgemacht, dass man sich auch über dieses Bundesland ja irgendwie nach vorne schieben kann. Und plötzlich steht der auf der Matte, weil alle sagen, der ist so unbefleckt von allem. Der ist ja auch bislang ganz gut durch diese Pandemie durchgekommen. Er ist auch nicht unangenehm aufgefallen. Also möglicherweise heißt es irgendwann, Tobias, weißt du was, mach du das doch einfach.
Und ich sag mal so, der Zeitpunkt, als Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug erklärt hat, da stand die CDU auf keinen Fall schlechter da als heute. Ein gutes Jahr später. Oder Volker Bouffier eben.
Volker Bouffier mit seiner tiefen Stimme. Ich habe immer das Gefühl, wenn Volker Bouffier, der ist für mich so ein bisschen der Märchenonkel, von dem würde ich mir eigentlich gerne immer jede Corona-Beschränkung vorlesen lassen, da kann ich zumindest gut bei einpennen. Ja. Der hat ja so eine tiefe Stimme, wenn der spricht, fallen die Fledermäuse von der Decke. Das ist absolut. Ja Wahnsinn. Ja.
Ich glaube, in Ausnahmezeiten muss man auch Ausnahmelösungen in Betracht beziehen. Vielleicht wäre das der Plan C.
Das hat mich überrascht.
Demonstrationen in Israel, tausende Menschen in Jerusalem fordern Abwahl von Ministerpräsident Netanyahu. Das meldet der Deutschlandfunk. Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Israel haben dort tausende Menschen erneut gegen Ministerpräsident Netanyahu protestiert. Die Demonstranten versammelten sich vor der Residenz des Regierungschefs und forderten seine Abwahl. Die Menschen warfen ihm neben Korruption schlechtes Corona-Krisenmanagement vor. Stell ich mir jetzt vor, wenn Merkel und Laschet das sehen, dann werden die sich auch denken, Gott loben, machen wir nur schlechtes Corona-Management. Stell dir mal vor, wir wären auch noch korrupt. Ich war überrascht. Ich war insofern überrascht, weil wir kennen ja jetzt alle die Bilder aus Tel Aviv. Das heißt, Israel nimmt das Leben so gefühlt als Erste auf der Welt wieder auf. Mhm. Und jetzt bin ich davon ausgegangen, dass die Menschen, ich meine, dass Netanyahu jetzt, dass er wegen Korruption angeklagt ist, das ist ja alles nicht neu. Aber ich dachte, dass man das jetzt einfach vergessen würde und sagen würde, du hast uns so schön hier durch die Pandemie geflogen, Bibi, jetzt feiern wir dich und dann war's das. Aber so ist es wohl nicht.
Ja, es zeigt wohl, dass die Leute dann doch noch irgendwie komplexere Wesen sind und auch andere Sachen irgendwie mit in ihr Urteil einbeziehen. Das ist jetzt dann spannenderweise auch der Test irgendwie bei Donald Trump, hat man ja gesagt. Also der hat zwar die ganzen Impfstoffe für die USA beschafft, aber hat nicht mehr davon profitiert, weil die Wahl kam zu früh. Und wie wäre es denn, wenn heute gewählt würde?
Viel Unrecht geschehen,
ja. Weiß ich nicht. Trump und Netanyahu haben sich beide offenbar sehr früh, sehr akribisch um Impfstoffe gekümmert. Das muss man ihnen zugutehalten. Mhm. Davor, als es darum ging, das Virus ernst zu nehmen und durch Schließungen quasi die Pandemie in den Griff zu bekommen, haben sie beide versagt oder standen an der Grenze zum Corona-Leugner. Das haben die Leute noch im Hinterkopf. Und am Ende ist dann irgendwie so eine Führung des Landes auch noch mehr als nur effektive Impfstoffbestellung. Das liegt jetzt wohl hinter diesen Demonstrationen, die da am Wochenende stattgefunden haben. Und das Wahlergebnis am Dienstag wird gewählt. Da werden wir sehen, irgendwie, was am Ende dann doch wichtiger war.
Ja, es ist ja auch echt spannend. Ich meine, es ist ja wirklich in Israel ist ja so, du hast ja so häufig Wahlen. Es ist jetzt die vierte Wahl innerhalb von 2 Jahren. Also manche überlegen schon direkt ins Wahllokal zu ziehen. Selbst die Italiener schütteln schon den Kopf und sagen, mein Gott, muss man die Regierung denn so häufig? Also das wird interessant sein zu sehen. Aber ich glaube, ich bin nur alles andere als ein Experte, was die Region angeht. Aber in der Regel steht am Ende doch immer wieder Netanyahu auf der Matte, weil die irgendwie nicht in der Lage sind, mal andere Koalitionen zu bilden.
Das stimmt. Er könnte wirklich nur von den Gerichten gestoppt werden.
Das gibt's doch gar nicht.
Eurosport schreibt: FIFA WM alle 2 Jahre. Präsident Gianni Infantino hält sich alle Optionen offen. FIFA-Präsident Gianni Infantino hält nach dem Jahr 2024 Änderungen im internationalen Spielkalender für möglich und hat im Zuge dessen selbst Fußball-Weltmeisterschaften im 2-Jahres-Rhythmus nicht ausgeschlossen. Zitat: Die Kernfrage sei, was wir künftig tun wollen, um ein Gleichgewicht zwischen den Interessen der Clubs und der Landesverbände zu haben. So viel dazu. Ich hab eine leise Vermutung, Markus, die werde ich jetzt einfach mal laut äußern.
Ja,
ich habe das Gefühl, es geht da teilweise auch um Geld.
Wem, dem Infantino? Also das ist wirklich auf der Liste der rechtschaffensten Menschen dieser Welt, ist Gianni Infantino für mich wirklich ganz unten angesiedelt. Und insofern könntest du recht haben.
Ja.
Und selbst wenn es ihm nur um Geld geht, gleichzeitig wäre das ja auch der perfekte Schritt, die Möglichkeiten mit einer WM Geld zu verdienen, komplett zu entwerten. Weil alles, was du einfach im Überfluss hast, alle zwei Jahre, wird ja gleichzeitig auch komplett entwertet.
Ja.
Also ich glaube, der Wert von Nationalmannschaft, Nationalmannschaftsturnieren, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften ist sowieso schon weit unter dem, wie es mal vor 20, 30, 40 Jahren war.
Ja.
So. Und wenn du das auch noch alle zwei Jahre dann hast, dann entwertest du den Titel des Weltmeisters komplett. Und
die Qualität des Fußballs wird ja auch nicht besser, weil du natürlich, wir kennen ja große Turniere, wo teilweise heillos überspielte Spieler dann aufgetaucht sind, die natürlich dann ganz viel Champions League gespielt haben, nationale Pokale und dann nicht selten auch deshalb große Mannschaften früh rausgeflogen sind, weil die Topspieler halt einfach schon auf dem Zahnfleisch gingen, als sie zu den Turnieren gekommen sind.
Ja.
Also auch das gehört ja zur Wahrheit. Das heißt, die Qualität des Turniers wird ja auch nicht zwingend besser.
Die UEFA müsste dann eigentlich nachziehen und die Europameisterschaft jährlich verlangen.
Ja, da wird es ja auch noch lustig, weil jetzt ja Čeferin, der Boss der UEFA, gesagt hat, dass er jetzt zu dieser EM von allen ausrichtenden Ländern erwartet, dass Fans in den Stadien sind, was jetzt bedeuten könnte, dass unter anderem München als Austragungsort flachfällt, weil im Sommer nicht zwingend irgendwelche Fans da im Stadion sind. Also man merkt auch da eine weitere kühne These von mir, kann es sein, dass der Profifußball sich vom normalen Bürger entfernt? Ich bin da.
Naja gut, du hast ja erkennbar wirklich gar keine Ahnung vom Fußball, insofern sind deine Thesen da wirklich sehr gewagt, aber in dem Falle könntest du ausnahmsweise wirklich mal recht haben. Ich glaube sowieso irgendwie auch, um die Anstrengungen beim Impfen mal zu würdigen, müsste die Europameisterschaft eigentlich komplett nach England und dann auch gerne mit Zuschauern verlagert werden. Allerdings nur mit englischen Fans, weil da darf natürlich keiner aus ganz Europa dann hinreisen.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Twitter wurde am vergangenen Wochenende 15 Jahre alt und man möchte meinen, so benimmt es sich auch. Du bist ja selber auf Twitter aktiv, wie man so schön sagt. Auch ich bin da schon teilweise verhaltensauffällig gewesen. Was für eine Bilanz würdest du ziehen nach 15 Jahren Twitter?
Das Instrument an sich ist wunderbar, aber es kommt nur darauf an, wie was wir, die Nutzer, daraus machen. Und ich glaube, da gibt es sehr viel zu verbessern, was quasi die persönliche Impulskontrolle angeht. Also ich glaube, wenn viele Leute einfach verpflichtet wären, 10-mal tief zu atmen, bevor sie was twittern oder am besten noch eine Stunde vergehen zu lassen, dann wäre das ein noch produktiveres, noch informativeres Netzwerk. Ich glaube, es ist so, in letzter Zeit geht es doch eher den Bach runter und so, dass viele Nutzer, mich eingeschlossen, so das Gefühl oder die Zweifel haben, ob die Vorteile immer noch größer sind als die Nachteile. Mhm. Das ist gerade ein sehr kritischer Punkt.
Würde ich mich komplett anschließen. Für mich ist Twitter als Informationsmedium wirklich absolute Nummer eins. Also weil ich dort ganz schnell viele gute Informationen geliefert bekomme. Aber es ist natürlich auch, also ich ärgere mich auch immer über mich selbst, wenn ich Informationen ungeprüft einfach dann auch rausblase und nach einer Stunde feststelle, vielleicht hätte ich auch mal den Artikel zu der Überschrift gelesen. Das ärgert mich dann selber. Insgesamt stelle ich natürlich fest, dass über die reine Information, du merkst natürlich schon, dass das Lautstärke als Wahrnehmungstreiber dann oft Substanz und Sachkunde ersetzt und somit natürlich auch eine sachliche Auseinandersetzung manchmal gar nicht erwünscht scheint. Das finde ich wahnsinnig schwierig, weil es auch so ein bisschen so zum Volksmusikantentum für die eigene Blase verführt. Andererseits ist es natürlich auch ganz gut, weil man auch im Kollektiv auch ein bisschen, das meine ich jetzt durchaus sogar positiv, erzogen wird und auch korrigiert wird. Also ich glaube, vieles, was so an Humor und Ausdruck vor Jahren noch okay war, man stellt plötzlich fest, dass das auch nicht mehr zeitgemäß ist. Und das finde ich wirklich gut. Ich finde es auch gut, wenn Empörung manchmal dazu führt, dass jetzt beispielsweise wirklich Sendungen diverser besetzt werden. Das finde ich wirklich einen positiven Effekt. Das Problem ist aber natürlich auch, dass das, was dann unter dem Deckmantel der Kritik manchmal läuft, auch oft so drastisch ist, dass es auch nicht wirklich dazu führt, dass man in so eine Art Dialog gerät. Also da verrutscht es gerade ganz schön heftig.
Meinst du, die letzte Instanz wird es jetzt diverser gesetzt? Noch diverser.
Noch diverser. Ich enthalte mich da einer weiteren. Ja, ich dachte auch, das war, naja, komm. Also lassen wir es, machen wir einfach weiter.
Clickbait der Woche.
The Guardian meldet, The Daily Telegraph wants to link some elements of journalists' pay to the popularity of their articles and emails seen by The Guardian reveals. Also im Kern geht es darum, dass die Artikel, die besonders gut geklickt werden, da bekommen Journalisten dann auch, da können sie dann ihr Geld letzten Endes herbeziehen. Und das muss doch speziell dich als Journalisten doch besonders stutzig machen. Das bedeutet doch in Zukunft, dass also jedes differenzierte und ausgewogene Wort weniger wert ist.
Ja, ich glaube, man kann schnell sich selbst beibringen, welche Reizwörter am meisten triggern. Und wenn das quasi die Grundlage für journalistisches Arbeiten ist, dann ist es schlecht. Als Verlag, als Zeitung, als Portal muss man natürlich immer im Blick haben, was interessiert die Bürgerinnen und Bürger, die Leserinnen und Leser. Aber quasi über Clickbaiting die persönliche Bezahlung zu organisieren, da kann ich nur vorwarnen, das schadet dem Ansehen des Journalismus als Ganzen. Und das kann nicht die Lösung sein.
Ja, und es ist wohl auch so, dass also speziell auch das Abo-Modell dann gefördert werden soll, ne? Weil es halt eben teilweise gar nicht mehr so sehr um Werbeeinbuchung geht, sondern um Kundenbindung mittels Abonnenten. Und diese Kundenbindung entsteht natürlich sehr stark über die Emotion. Und wenn du halt es schaffst, mit den entsprechenden Triggern diese Emotion zu fördern, dann bindest du die Leute als Abonnenten an dich. Das heißt, du bist dann halt als Journalist besonders dann gefragt und auch gut bezahlt, wenn du es schaffst, die entsprechende Emotion zu generieren. Und das ist ja im Grunde eine Fortführung dessen, was wir gerade schon bei Twitter beklagt haben und natürlich auch von Facebook her kennen. Und das kann es ja nun wirklich nicht sein. Gerade für einen nüchternen und sachlichen Menschen wie dich, Markus, wo willst du denn dann hin? Da musst du ja zum Fokus.
Ich habe hin und wieder auch Emotionen und auch mit Blick auf die Politik, und die verstecke ich auch nicht künstlich. Aber wenn ich quasi bei jedem Thema aktiv danach suchen muss, was könnte Leute emotional aufregen, obwohl ich eigentlich nur eine nüchterne Sicht darauf oder Informationen vermitteln will, das ist auf jeden Fall der falsche Weg.
Ganz weit vorne.
Die GQ schreibt, Gladiator 2 kommt tatsächlich und spielt 25 Jahre nach dem ersten Film. Gerüchten zufolge wird dieser Film die Geschichte eines der wichtigen Charaktere aus dem vorherigen Film erzählen, und Ridley Scott will Russell Crowe zurückholen. Ja, nach Titanic 2 ist das natürlich das Filmereignis schlechthin. Der Film soll 25 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films stattfinden, und ich persönlich hoffe ja, dass Ralf Möller wieder dabei ist. In seiner Rolle als Gluteus Maximus hier, Bürger Roms, hoher Senat mit den Bommes vom Beckenrand. Ja, der war doch dabei, das ist doch, also Markus, du bist wirklich, also du willst mir sagen, du bist Journalist, die wichtigsten, elementarsten Dinge, unser Mann in Hollywood, Ralf Möller, 5 Oscars, Gladiator, nichts davon hast du mitbekommen, wo warst du denn damals?
Ich habe ihn neulich bei Maybrit Illner gesehen, auch bei Gladiator.
Ja, das war fantastisch. Erstmal machen, hier Illner, mal ein bisschen Dampf bei den Impfungen. Das war doch toll, oder? Das war bei ihm,
muss ich sagen. Ja. Nein, ich habe da mal von gehört, aber ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen. Und alle Science-Fiction-Sachen haben mich aus irgendeinem Grund nie so wirklich interessiert.
Ist doch ein Sandalenfilm. Gladiator ist doch kein Science-Fiction-Film, Markus. Müssen wir wieder bei Null anfangen?
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Der Stern schreibt, Café mal anders, Trend aus Skandinavien. In diesem Kultcafé steckt ein Ei. Ja, es gibt einen Trend aus Skandinavien, der sogenannte Eiercafé. Ja, und da ist wohl auch Eierschale drin. Ja, ich kenne das, also Eierschale, das kann ich natürlich von meinem Rührei, da beherrsche ich das perfekt. Also das, ich habe mir das angesehen, es ist wohl so, in Skandinavien trinkt man jetzt den Kaffee so, dass man Kaffeepulver mit einem Ei plus Eierschale einfach zu so einer Masse verrührt und das schmeißt man dann in kochendes Wasser und bis das so ausgehärtet ist, dann gießt man es ab durch einen Sieb und dann muss das einen ganz, ganz tollen Kaffee ergeben. Also Ei im Kaffee, warum dann nicht jetzt einfach auch noch direkt Porree rein und Zwiebeln und ein bisschen Schinken und Tomaten?
Aber warum macht man das? Nur für den Geschmack?
Das soll ein besonders weichen,
das so Bodybuilder.
Das soll so einen weichen, feinen Geschmack. Also du bist jetzt so bei Rocky und Schimanski, ne? Wo man sich das Ei einfach so, wo man es direkt trinkt.
Ja, vorm Pumpen einfach. Eiweiß pur.
Ja, eigentlich keine schlechte Idee. Also wer mich kennt, weiß, dass ich für solche Dinge natürlich absolut empfänglich bin. Vielleicht werde ich jetzt einfach gleich mehrere Dinge miteinander kombinieren.
Das ist soll nicht das komplette Eiweiß reinfließen, sondern das Eiweißextrakt oder
ja, man haut wirklich das Ei in das Kaffeepulver, schmeißt alles einfach dann ins kochende Wasser, bis es dann so eine Masse ergibt und dann gießt man es durch ein Sieb ab und dann hast du wahrscheinlich so Stückchen von der Eierschale noch drin, aber es soll toll sein. Machen wir uns doch nichts vor. Es ist halt irgendwas, was aus Skandinavien kommt und das wird jetzt in Hamburg wahrscheinlich in einem Monat für 8 Euro angeboten und wer ist der erste Trottel, der es natürlich kauft?
Du.
Richtig. So, und mit diesen Worten bedanke ich mich ganz herzlich, lieber Markus. Du weißt, was du zu tun hast. Ich habe die Blu-ray von Gladiator noch hier. Ich muss auch gucken, dass ich mich noch ein bisschen mehr in den Fußball einlese. Da haben wir beide gut zu tun. Und ansonsten werden wir ja unser direktes Aufeinandertreffen, wird sich ja wohl nach all dem, was wir so in der MPK heute erleben werden, müssen wir wohl noch um ein paar Tage verschieben. Oder es muss halt vor 17 Uhr stattfinden, weil danach werden wir ja höchstwahrscheinlich von irgendeiner Bank geknüppelt werden.
Ja, dann kommt die Ausgangssperre. Insofern jetzt wirklich nur noch tagsüber treffen draußen. Und hoffentlich ist der ganze Quatsch irgendwann vorbei.
Mit diesen Worten, Markus, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bedanke mich sehr bei dir.
Dir auch.
Bis denn. Mach's gut. Ciao.
Tschüss, Micky.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das
Welcome to my G-Spot.
Ist mein G-Spot. Der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt.
Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein, habe ich noch nie jemandem erzählt.
Das erfordert auch viel Selbstbewusstsein und Kraft.
Desto öfter man darüber spricht, desto mehr merkt man so, ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Erwachsenwerden habe ich mir ganz anders vorgestellt. Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen.
Wann fängt Sex an?
Welchen Stellenwert haben Freunde?
Hast du schon mal einen Orgasmus?
Wie finde ich einen guten Umgang mit Social Media?
Hast du irgendwelche Tipps?
Wo ist der G-Punkt bei Frauen?
Und wo bei Männern?
Offene Beziehungen. Wie sehen sie aus und wie können sie funktionieren?
Also diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern. Egal, ob ihr verheiratet seid oder nicht.
Wie passen Schönheits-OPs und Feminismus zusammen? Und müssen sie das überhaupt? Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin?
Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann, so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt.
Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter?
Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Holz in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so
Holz?
Bei Holz, so Klamottenholz.
Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist. Und alle willkommen sind. Jeden Mittwoch tauchen wir mit Leichtigkeit tiefer in Themen ein, die uns bewegen. G-Spot. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf.
Ich werde feucht, ich werde erregt am Körper und ich gehe dabei so wow, 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 wow.